Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Sie haben es gerade gehört in den Nachrichten. Die Pulitzer-Preise wurden gestern vergeben, unter anderem an ukrainische Journalisten. Aber sie gingen auch an einen Roman, nämlich an den Roman The Netanyahus von Joshua Cohen. Über dieses Buch werden wir sprechen in dieser Sendung. Aber zuerst gleich über ein Sachbuch, nämlich Die Frauen von Belarus, ein Buch von Alice Botha. Das könnte in diesem Monat mit dem Deutschen Sachbuchpreis ausgezeichnet werden. Ich spreche gleich mit Alice Botha über ihr Buch. Ende Mai wird der Deutsche Sachbuchpreis vergeben, zum zweiten Mal erst. Und dieser Preis könnte an Alice Botha gehen für ihr Buch Die Frauen von Belarus, von Revolution, Mut und dem Drang nach Freiheit. Das ist der Untertitel für das Buch. Alice Botha ist Redakteurin für Außenpolitik bei der Zeit und jetzt ist sie hier bei uns im Studio. Seien Sie willkommen. Hallo.
Guten Morgen.
Sie erzählen in der Einleitung zu dem Buch, dass Sie schon einige Protestbewegungen aus nächster Nähe miterlebt haben. Da nennen Sie Georgien, dass Sie in Tel Aviv bei Protesten dabei waren, auch in der Ukraine 2014 auf dem Maidan und bei der samtenen Revolution in Armenien 2018. Jetzt waren aber die Proteste in Belarus die ersten, schreiben Sie da, die Sie tatsächlich um den Schlaf gebracht haben. Warum das?
Das hatte zwei Gründe. Zum einen sehr banalen, ich war nicht da. Es ist natürlich sehr schwierig, über Proteste zu schreiben, wenn man nicht vor Ort ist. Und ich habe auch überlegt, geht das überhaupt? Und was ich getan habe, ist, dass ich mich mit Aktivistinnen, Aktivisten, Frauen, Männern online vernetzt habe. Also über Telegram, einen Messenger-Dienst, waren wir permanent in Kontakt. Und das hatte zur Folge, dass wann immer eben die Leute auf die Straße gingen, ich mir mit ihnen hin und her schrieb, manchmal eben nachts. Und auf einmal riss der Kontakt ab. Und ich wusste nicht, was war passiert. Sind sie festgenommen worden? Sind sie verschwunden? Was ist los? Und ich hatte mein Handy wirklich neben dem Kopfkissen liegen und schlief dann eben nicht in der Hoffnung, dass die Nachricht käme. Und der zweite Grund war die unglaubliche Friedfertigkeit dieser Proteste. Der Staat mit einer so ungeheuerlichen Gewalt auf diese Proteste reagiert. Und trotzdem haben sich diese Proteste nicht radikalisiert, sie blieben friedlich.
Jetzt, um da nochmal nachzufragen, Sie waren früher in Belarus, also Sie kannten das Land von anderen Reisen, aber Sie konnten jetzt nicht hinfahren, wenn ich es richtig verstanden habe, in Ihrem Buch, weil Sie kein Visum bekommen haben, weil Sie auch durch Ihre Berichterstattung so etwas wie eine unerwünschte Person in Belarus waren und vielleicht noch sind?
So ist es. Zum Ersten hatte es Corona-Gründe. Ich konnte nicht aus Russland ausreisen. Und dann, als es endlich möglich war, wurden die Akkreditierungen von allen Journalistinnen und Journalisten annulliert und neu ausgestellt. Und wir warteten und warteten und warteten und es geschah nichts. Und die Antwort steht bis heute aus. Begründung war immer Corona, was ziemlicher Unsinn ist. Also es sind faktisch jetzt auch keine ausländischen Journalistinnen und Journalisten mehr im Land. Nur in ganz seltenen Fällen, mal für ein, zwei Tage.
Ihr Buch ist im vergangenen Sommer erschienen, praktisch zum ersten Jahrestag des Beginns der Protestbewegung im Sommer 2020. Das fällt jetzt mit in den Nominierungszeitraum für den Sachbuchpreis, der jetzt dieses Jahr vergeben wird. Und Sie schreiben in dem Buch, dass Sie damit etwas vorhatten, was Sie eine Übersetzungshilfe nennen mit diesem Buch. Wie meinten Sie das? Was für eine Übersetzungshilfe?
Ja, das ist jetzt das erste Buch, das ich alleine schreibe. Und ich habe mich gefragt, als wer möchte ich eigentlich sprechen? Und ich möchte keine Expertin sein, die zu anderen Experten und Expertinnen spricht, sondern ich wollte wirklich ein Buch schreiben, das jemand, der vielleicht einmal von Belarus gehört hat, in die Hand nimmt. Und diese Person kommt mit. Sie kann folgen. Sie wird nicht ausgeschlossen durch Insiderwissen oder weil es an historischen Vorwissen fehlt, sondern ich versuche, das, was in dem Land passiert ist, zu übersetzen in unsere Gesellschaft hinein. Und da hat mir natürlich das Thema Frauen auch sehr geholfen, dass ich dachte, diese Bilder von Frauen, die mit weißen Blumen in den Händen demonstrieren, die sich von jeder Gewalt fernhalten und versuchen, friedfertig sogar die Situation zu beruhigen, das sind doch Bilder, die zu uns irgendwie sprechen, selbst wenn uns das Land fremd ist. Und ich glaube, dass Belarus immer noch ein sehr, sehr fremdes Land für viele von uns ist.
Ja, und auch wieder neu geworden, könnte man fast sagen, weil wir nach der ja damals auch recht intensiven Berichterstattung über die Proteste jetzt monatelang eigentlich, würde ich sagen, kaum etwas gehört haben aus dem Land.
Das stimmt und das ist verständlich und falsch, doch zugleich verständlich, weil die Ukraine und der Krieg in der Ukraine gerade sehr viel Präsenz in den Medien einfordern. Das halte ich für wichtig und richtig. Falsch deshalb, weil Belarus faktisch Kriegspartei ist. Lukaschenka, der Diktator, schickt zwar keine Soldaten, aber er hat sein Land den russischen Truppen zur Verfügung gestellt. Und dieser Krieg ist in dieser Form eben auch möglich durch die belarussische Beteiligung, die sich auch noch verändern kann, dass vielleicht doch noch Truppen entsandt werden. Und es ist auch ein Thema, das in der belarussischen Gesellschaft selbst für sehr viel Unruhe sorgt. Es gab wieder Proteste, obwohl es so repressive Gesetze mittlerweile gibt. Die Menschen haben Angst davor, dass Belarus aktiv mit Soldaten in diesen Krieg hineingeraten könnte. Und viele fühlen sich auch schuldig, dass sie nicht mehr für die Ukraine tun können.
Man könnte sich jetzt auch vorstellen, dass der ukrainische Autokrat Lukaschenko diese Situation jetzt nutzt, eben der fehlenden internationalen Aufmerksamkeit für Belarus, um noch brutaler oder noch effektiver gegen die Protestbewegung vorzugehen. Ist so etwas passiert jetzt im Schatten des Krieges?
Es ist schon vorher passiert. Die Repressionen, die seit dem Sommer, also seit der gefälschten Wahl, nach und nach und nach eingeführt worden sind von Lukaschenko und seinem Regime, sind wirklich enorm. Es reicht aus, Socken in Weiß, Rot, Weiß zu tragen, um festgenommen zu werden.
Den Protestfarben.
Sind die Farben der Opposition geworden. Es reicht aus, dass man in bestimmten Telegram-Gruppen drin ist. Es ist wirklich wahnsinnig schwierig geworden, seinen Unmut zu zeigen. Und man braucht unglaublich viel Mut und Risikobereitschaft. Und deshalb glaube ich auch nicht, dass das alles jetzt erstickt ist und Lukaschenko kann weitermachen, wie er sich das auch gedacht hat. Ich glaube eher, dass es eine Friedhofsruhe ist, mit Gewalt und Repression hergestellt, aber in der Gesellschaft selbst brodelt es.
Sie erzählen auch in dem Buch davon, von der Gewalt, mit der diese Friedhofsruhe hergestellt wurde. Und was mir da besonders nahe gegangen ist, ist, was Sie erzählen von einer Ärztin, die in einem Minsker Krankenhaus arbeitet und die begonnen hat, Protokolle aufzunehmen von Menschen, die gefangen waren, die Gewalt erlebt haben in Gefängnissen und zum Teil auch Folter erlebt haben. Wie ist denn diese Ärztin neben ihrem ja sowieso anstrengenden Beruf noch dazu gekommen, so etwas zu tun?
In diesem Sommer sind so viele Menschen über sich selbst hinausgewachsen und hatten unendlich viel Kraft in sich gefunden, aber auch das Bedürfnis, etwas zu tun. Ich glaube, es ist auch dieser Wunsch, irgendetwas tun zu können. Und diese Ärztin entschied sich, sie hatte ja auch noch ein Kind, dazu neben ihrem normalen Dienst eben Folter zu dokumentieren, weil sie wusste, jemand muss das machen. Nicht für jetzt. Jetzt werden diese Berichte nichts verändern, aber für später. Damit die Gesellschaft sich irgendwann damit auseinandersetzen kann und damit die Verantwortlichen auch wirklich zur Verantwortung gezogen werden. Und das hat sie irgendwie motiviert und auf eine Art auch dieses Nichtstun, dieses Ertragen müssen, kompensieren geholfen. Also sie tat etwas und deshalb konnte sie weiterleben.
Ich muss sagen, dass ich Ihr Buch auch gelesen habe, auch die Geschichten vom Mut dieser Ärztin zum Beispiel, auch viele andere Geschichten. Sie erzählen ja von ganz, ganz vielen Frauen, also von den drei herausragenden Gestalten dieser weiblichen Revolution, von Svetlana Tichanowskaja, der Präsidentschaftskandidatin, von der Musikerin Maria Kolesnikova, die im Gefängnis sitzt in Belarus, und von der IT-Managerin Veronika Zepkalo. Aber Sie erzählen auch von um die 100 Gespräche haben Sie geführt. Sie erzählen von ganz vielen unbekannten Frauen aus Belarus. Und als ich das gelesen habe, war ich auch so beeindruckt, weil ich dachte, das ist auch so ein Beispiel von so einer post-sowjetischen Republik, wo man auf einmal sieht, wie viel Widerstandspotenzial da ist, vielleicht auch in Russland da ist oder einer anderen post-sowjetischen Republik. Ich weiß nicht, ob das eine übertriebene Lesart wäre. Was würden Sie dazu sagen?
Ich glaube nicht, dass das übertrieben ist. Ich finde, das zeigt eher, wie sehr man sich von dieser vermeintlichen Stabilität blenden lässt. Also es herrscht Ruhe, ab und zu gibt es Proteste, aber die Autokratie ist stabil. Und es gab ja auch in Belarus durchaus Nischen für Künstlerinnen und Künstler, für ein bisschen Freiheit. Und auf einmal reicht es den Leuten. Also es ist kein Prozess, der sofort stattfindet, sondern über Monate, Jahre sammelt und sammelt und sammelt sich das an. Dann kommt eine Person wie Svetlana Tichanowskaja und wirkt wie eine Art Ventil. Also sie hat ja Unglaubliches bewirkt. Es gingen zigtausende auf die Straßen zu den Kundgebungen. Und dabei ist sie eine völlig apolitische Frau gewesen, die diese Rolle auch nie wollte. Man muss es wirklich so sagen, sie ist da hineingestolpert. Und auf einmal sieht man, da ist was da, da ist dieses Potenzial da und auch der Wunsch nach Veränderung. Und ich glaube, dass man, weil Sie Russland angesprochen haben, in Moskau mit großer Sorge darauf geschaut hat, was im Nachbarland Belarus passiert.
Ich würde Sie zum Schluss auch gerne noch fragen, ich habe Sie jetzt öfter auch im Fernsehen gesehen, als Sie befragt wurden, also jetzt in den letzten Wochen zum Krieg in der Ukraine, dort waren Sie auch, waren zum Beispiel eben, ich habe es vorhin erwähnt, bei den Maidan-Protesten 2014 schon dabei. Sie schauen ja jetzt in Ihrem Buch über Belarus vor allem auf die Frauen in der Protestbewegung in Belarus. Machen Sie das jetzt eigentlich auch, wenn Sie auf die Ukraine schauen, auf die derzeitige Lage dort?
Nicht speziell. Mir fallen aber die Frauen im postsowjetischen Raum sehr auf. Das sind schon, ja, es ist ein sehr interessantes Thema, weil es zum einen diese doch noch recht starken Rollenbilder gibt, wie eine Frau zu sein hat. Sie sind viel fixierter als bei uns. Und auf der anderen Seite erlebe ich eine unglaubliche Stärke innerhalb dieses patriarchalen Systems, ob es jetzt in Russland ist oder in Belarus oder auch in der Ukraine. Da verändert sich vieles und bis zum Krieg zumindest. Aber auch dort sind die patriarchalen Strukturen doch noch sehr ausgeprägt. In Russland und Belarus beispielsweise sind bis heute noch mehrere hundert Berufe für Frauen nicht mehr zugänglich aus Schutz. Und das hat mich so fasziniert, diese Mischung aus traditionellen Rollen, aus denen man eigentlich nicht herausbricht und gleichzeitig eine Energie und Stärke, die beeindruckend ist. Insofern glaube ich, dass das ein bisschen mein Lebensthema bleiben wird.
Das hoffe ich auch sehr. Nach diesem Buch, Die Frauen von Belarus, von Revolution, Mut und dem Drang nach Freiheit, im Berlin Verlag ist das Buch erschienen mit 240 Seiten. Und es ist nominiert für den Deutschen Sachbuchpreis, der am 30. Mai verliehen wird. Da drücke ich die Daumen und danke fürs Gespräch, Frau Rother.
Herzlichen Dank.
Der Pulitzerpreis bei den Romanen, der ging gestern in den USA an den Schriftsteller Joshua Cohen. Der ist auch bei uns kein Unbekannter. 5 seiner Bücher wurden ins Deutsche übersetzt. Die letzten beiden auf Deutsch erschienenen Romane heißen Witz, das ist sowas wie sein Großwerk, und Das Buch der Zahlen. Mit dem Pulitzerpreis wurde Joshua Cohen jetzt für seinen jüngsten Roman ausgezeichnet. The Netanyahus heißt er. Und der Übersetzer Ingo Herzke wird den jetzt ins Deutsche übertragen. Den haben wir am Telefon. Guten Tag, Herr Herzke.
Guten Tag.
Wie haben Sie denn jetzt erfahren von dieser Auszeichnung für Ihren Autor Joshua Cohen?
Ich habe es tatsächlich vom Verlag erfahren. Also ich habe in den Nachrichten in Ihrem Sender heute Morgen schon den Namen gehört, aber nicht so richtig geschaltet. Und dann kam gleich eine Mail von meiner Lektorin im Schöffling Verlag, dass es für den Netanyahus ist, an dem ich halt gerade sitze.
Ah, da sitzen Sie schon dran. Das ist ja sehr gut. Dann können Sie uns einen Einblick geben in das Buch. Man denkt ja jetzt sofort bei dem Titel, also Die Netanyahus auf Deutsch. Aha, es geht um die Familie des langjährigen israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu. Oder ist das falsch?
Das stimmt auch, aber es geht weniger um Benjamin, sondern um seinen Vater und auch nicht so sehr um die Familie an sich. Das ist mehr eine Anekdote, anhand der eine Geschichte erzählt wird. Also es spielt in den 50er, späten 50er Jahren, und dieser Benzion Netanyahu, der Vater von Benjamin, Bibi, ist in Amerika kurze Zeit Professor gewesen an einer amerikanischen Universität. Und über diese Zeit wird eigentlich erzählt in dem Roman, in dem eher knappen, kurzen Roman.
Das heißt, ein Roman, den ich hätte jetzt erwartet, dass er in Israel spielt, der eher in den USA spielt.
Oh ja, genau. Das ist, im Grunde ist es ein Campus-Roman, so ein klassischer nordamerikanischer Campus-Roman. Jedenfalls ist er so angelegt, aber er ist nebenbei natürlich auch noch eine Untersuchung des jüdischen Selbstbildes und der Identität. Es geht um Assimilation und um Zionismus und eine Menge auch ernste Themen, aber dabei ist er auch wahnsinnig witzig. Und Benjamin, also der Netanyahu, den wir alle kennen, kommt nur als ziemlich vorlauter und ungezogener Bengel von 8 Jahren vor.
Verstehe. Ein Kollege hat mir gesagt, Joshua Cohen, das sind doch so komplizierte, postmoderne Bücher mit doppelten Böden, schwer zugänglich. Wie ist das jetzt bei diesem Buch? Hat das auch so eine, sagen wir mal, anspruchsvolle Konstruktion?
Also, nein, das hat er nicht. Ich bin auch ganz froh. Ich bin ja nicht der einzige Joshua Cohen-Übersetzer in Deutschland. Die großen Bücher, also Witz, hat Ulrich Blumenbach übersetzt und das Buch der Zahlen, auch ein ziemlich intellektuell schwergewichtiger Backstein, hat Robin Detje übersetzt. Und ich habe Auftrag für Moving Kings gemacht und jetzt die Netanyahus. Das sind beides so eher schlanke 250-Seiten-Romane mit mehr Schwung und Handlung und vor allen Dingen eine Menge Humor. Das hat er in den anderen Büchern auch. Die sind auch sehr witzig, aber es ist doch teilweise auch sehr eng gepackt, sprachlich, intellektuell, geistesgeschichtlich. Mhm. Und das ist natürlich in diesem Roman auch da, wie ich schon sagte, welche Themen da alle anklingen. Aber es ist eben verpackt in eine sehr satirische und schnelle und auch mit lustigen Dialogen angereicherte Erzählung, die man auch zum Vergnügen lesen kann.
Und sagen Sie noch, solange wir jetzt auf Ihre Übersetzung warten müssen, Herr Herzke.
Das wird auch ein bisschen dauern. Der Verlag muss natürlich das Ganze auch noch, also das wird im nächsten Frühjahr erst erscheinen.
Frühjahr 23, okay. Solange wir darauf warten, welches der früheren Bücher von Joshua Cohen sollten wir dann lesen? Was sagen Sie da?
Also natürlich, ich kenne ja am besten Auftrag für Moving Kings, den ich vor 3 Jahren übersetzt habe, der 2019 rausgekommen ist. Das ist ein wirklich guter Einstieg für Menschen, die ihn noch gar nicht gelesen haben, weil das eben wirklich fast ein Unterhaltungsroman aus seiner Feder ist, finde ich, aber trotzdem mit sehr ernstem Hintergrund. Da geht es um, wird so israelische und amerikanische Geschichte gegenübergestellt und das auf eine sehr kluge Weise, finde ich. Und im Grunde ist aber doch Witz sein, würde ich sagen, bisher das Hauptwerk, das, was ihn auch am meisten Arbeit gekostet hat und was auch den Übersetzer natürlich am meisten Arbeit gekostet hat. Und das in diesem Jahr ist er ja mit Ulrich Blumenbach auch auf Lesereise gewesen da und hat das überall vorgestellt. Das ist natürlich, da muss man sich aber Zeit für nehmen, das ist gar keine Frage. Das ist ein Werk, das man nicht so nebenbei auf dem Nachttisch liegen hat.
Der Pulitzerpreis in der Kategorie Belletristik. Gestern wurde er verliehen an Joshua Cohen für seinen Roman The Netanyahus. Ingo Herzke wird ihn ins Deutsch übersetzen. Wir haben erfahren, Frühjahr 2023 wird er im Schöffling Verlag erscheinen. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch und viel Freude beim Arbeiten.
Sehr gerne, danke.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Könnten Sie sich 260 verschiedene Strophen eines Liedes merken? Also für mich kann ich ganz sicher sagen, ich könnte das auf gar keinen Fall. Aber die Nachtigall, die kann das. Die Nachtigallen sind jetzt im Frühling wieder zu hören. Mitte April liegen die in der Regel los. Und die Berliner Biologin Silke Kipper, die hat ein ganzes Buch über dieses Erinnerungs- und Gesangswunder gelesen. Mein Kollege Volkert Wildermuth hat das Buch gelesen und ist jetzt bei uns. Guten Tag, Herr Wildermuth.
Hallo, guten Morgen.
Sie haben nicht nur das Buch gelesen, Sie sind auch losgezogen mit der Autorin, mit Silke Kipper, in ihr Nachtigallenbelauschungsrevier in den Treptower Park, also mitten in Berlin. Und wie war es? Haben Sie Nachtigallen zu hören bekommen?
Ja, ist schon ein paar Jahre her, dass wir da zusammen unterwegs waren. Und der Treptower Park, der ist ja nicht so aufgeräumt. Da gibt's Gestrüpp am Rande von Bäumen, Brennnesselwasser. Und das mag eben die Nachtigall und deshalb hört man da solche Sachen. manchmal auch Liebespaare und wenn sie ihre Mikrofone versteckt und die dann wiederholt, dann sind da manchmal auch Pinkelgeräusche zu hören. Die Geräte seien aber nie getroffen worden, schreibt sie in ihrem Buch. Im Hintergrund, da rauscht auch immer Verkehr, man hört die S-Bahn, aber die Vögel, die brauchen eben keine ungestörte Natur. Wenn es ein bisschen lauter wird, dann legen die selber noch ein paar Dezibel drauf. Deshalb rufen auch immer wieder genervte Berliner bei Silke Kipper an, weil die sich von den nächtlichen Sängern gestört werden. Aber da kann sie nur raten, Ohrstöpsel drauf und nach ein paar Wochen ist es wieder vorbei, denn dann haben sich die Nachtigallenpaare gefunden.
Also was den Gesang angeht, ist die Nachtigall ein ungewöhnlicher Vogel. Ist sie das sonst eigentlich auch? Hat die noch mehr Ungewöhnliches und damit auch Erzählenswertes an sich?
Nein, da muss man schon sagen, die Nachtigall ist ein rundum durchschnittlicher Vogel, mittelgroß, mittelbraun, mittelhäufig, ein Singvogel wie viele, zieht im Herbst ins warme Afrika, kommt im Frühling zurück. Aber dann zeigt sie eben ihre Besonderheit, das Alleinstellungsmerkmal, wer da ist, beginnt sein Territorium ins Leben zu singen, schreibt Silke Kipper. Du hast es ja schon gesagt, weit über 100 verschiedene Strophen beherrscht ein Männchen, kombiniert die immer wieder aufs Neue und das ist dann wirklich ein Rekord. Und dann, wenn die Rivalen kommen, dann gibt es ein Stimmduell, man versucht sich gegenseitig zu übertreffen, die Strophen aufzugreifen, noch perfekter zu intonieren und die Jungvögel, die lernen das von Papa und den anderen Männchen in der Umgebung und dann lautieren die selber so, klingt am Anfang etwas schräg, selbst für Laienohren, dann wird es geordneter und faszinierend ist, dass es im Grunde genauso abläuft wie die Lernphasen bei Babys und Kleinkindern und die junge Nachtigall, die übt dann in Afrika und erst wenn sie zurückkommt, dann singt sie ziemlich perfekt. Früher hört sie dann auch, was die Konkurrenz so präsentiert. Und nach einer neuen Übephase in Afrika, dann ist sie wirklich ein Star unter den Sängern.
Also ein sehr interessantes Beobachtungsobjekt. Wie erzählt jetzt die Biologin Silke Kipper von diesem Vogel? Macht sie das sehr wissenschaftlich? In welcher Tonlage macht sie das?
Also sie ist natürlich durch und durch Wissenschaftlerin und hat wirklich selber ganz viele wichtige Studien über die Nachtigallen gemacht und veröffentlicht hier in Berlin. Und sie berichtet aber wirklich auf einer ganz plaudernden Art und Weise und geht im Grunde immer von ihrer Neugier aus. Man weiß ja viel zum Beispiel über die männliche Nachtigall, die singt eben. Von den Weibchen erfährt man weniger. Und das hat Silke Kipper als Wissenschaftlerin auch interessiert. Was hören die Weibchen eigentlich? Also wer lauter singt, ist größer, wenig überraschend. Aber Männchen, die ihre Strophen besonders komplex kombinieren, das sind tatsächlich auch engagierte Väter bei der Jungenaufzucht. Da müssen ja immer alle 1 bis 3 Minuten Insekten in die weit aufgerissenen Schnäbel gestopft werden. Da will ich doch hoffen, dass die Nachtigalldamen solch relevante Informationen dekodieren können, mit welchem Algorithmus auch immer, schreibt Kipper. Weibchen untersuchen ist allerdings nicht einfach, denn wenn die nicht zuhören, sind sie vielleicht nicht interessiert. Vielleicht sind sie aber auch von dem Fuchs abgelenkt, der im Treptower Park ja auch vorkommt. Und ja, sie berichte dann auch wirklich über viele Dinge, die im Grunde sehr menschlich sind. Man macht ja in der Zwischenzeit auch bei Vögeln Vater- und Mutterschaftstest und da zeigt sich, dass längst nicht jedes Ei vom Revierinhaber stammt und dass die Weibchen auch Sicherheitseier in die Nester legen von ihren Kolleginnen und solche Sachen hatten die männlichen Wissenschaftler sich nicht vorstellen können. Also das ist schon sehr unterhaltsam.
Und das bei der so romantisch verklärten Nachtigall, denn die ist ja nicht nur ein Naturphänomen, sondern auch eins der Kultur, kommt in ganz vielen Liedern und Gedichten vor. Was sagt denn Silke Kipper dazu? Freut sie das so als Nachtigall-Fan?
Sie freut das und zitiert auch ganz viele Gedichte. Goethe zum Beispiel hat gereimt über die zurückkehrende Nachtigall. Was Neues hat sie nicht gelernt, singt alte Liebe-Lieder. Aber Goethe wird ganz sicher keine Analyse von 530 aufeinanderfolgenden Strophen im Sinn gehabt haben, kommentiert Silke Kipper. Sie hat den Eindruck, die Dichter und auch die Komponisten, die nutzen die Nachtigall im Grunde als perfekte Projektionsfläche menschlicher Emotionen und versuchen nicht wirklich hinzuhören. Aber das ist schon auch sehr spannend, was die Leute mit der Nachtigall gemacht haben. Sie selber findet, dass die Komponisten nicht immer nahe dran sind am Klang. Und es gibt einen, Ottorino Respighi, der hat 1924 für eine sinfonische Dichtung deshalb sogar eine frühe Schallplatte mit Nachtigallengesang in die Partitur aufgenommen.
Sagen Sie zum Schluss noch, zu dem Buch gehören auch Illustrationen von Niels Hoff. Was sind das jetzt für Illustrationen? Was bringen die noch hinzu?
Ja, die Illustrationen in Sachbüchern sind oft so eine Sache. Hier finde ich sie wirklich total gelungen. Er zeichnet mal realistische Szenen vom Nest, mal aber auch Mischwesen mit Vogelköpfen und Menschenkörpern, die dann im Rap-Battle gegeneinander ansingen oder die wissenschaftliche Auswertung ihrer Gesangsstruktur hochhalten. Also sehr spannend. Niels Hoff hat lange Jahre am Museum für Naturkunde gezeichnet und das erklärt das vielleicht auch so ein bisschen, denn da ist auch ein Zentrum der Nachtigallenforschung.
Silke Kipper, die Nachtigall, ein legendärer Vogel und sein Gesang. Über dieses Buch haben wir gesprochen, eben mit Illustrationen von Niels Hoff. Im Insel Verlag ist das Buch erschienen mit 176 Seiten. 20 Euro ist der Preis. Ganz herzlichen Dank an Volkert Wildermuth.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Ein Scheißleben haben wir, sagte Maria Nikolajewna.
In ihrem neuen Roman Zukunftsmusik führt uns Katharina Poledjan in eine marode sowjetische Kommunalka, eine Art WG. Heute liest sie daraus in Hildesheim. Großmutter, Mutter, Kinder und Enkel, sie alle leben zusammen unter dem bröckelnden Dach. Die Geschichte spielt an einem einzigen Tag im März 1985. Es ist der Tag, an dem der Zusammenbruch der Sowjetunion seinen Anfang nimmt.
Im hinteren Teil der Wohnung wurde ein Radio eingeschaltet. Es erklangen die letzten Takte von Chopins Trauermarsch. Dann intonierte ein Chor und sterbliche Opfer, ihr sanket dahin. Das Radio wurde wieder ausgeschaltet.
Zukunftsmusik. Katharina Poledjan liest heute um 19.30 Uhr auf dem Galgenberg in Hildesheim im Rahmen des dortigen Salonfestivals am 30. Mai in Bad Mergentheim. Werke wie Transit und Das siebte Kreuz bescherten der Schriftstellerin Anna Segers Weltruhm. Als Jüdin und überzeugte Kommunistin ging sie 1933 ins Exil nach Mexiko. Nach Kriegsende kehrte sie nach Berlin zurück, um ein antifaschistisches Deutschland mit aufzubauen. In Berlin kann man ihre Wohn- und Arbeitsräume besuchen, alle original erhalten. Sabine Wolf, verantwortlich für das Anna-Siegers-Museum.
Das Besondere ist eigentlich, dass es eine ganz schlichte Wohnung in einem Berliner Mietshaus ist. Eine unprätentiöse Wohnung voller Bücher. Die Wohnung ist mit hellen Möbeln eingerichtet, praktisch funktional, dennoch gemütlich. Es gibt da einen großen Kachelofen. Und die Wohnung macht den Eindruck, ja, als hätte die Autorin sie gerade verlassen.
Das Anna Segers Museum in Berlin ist dienstags und donnerstags sowie nach Vereinbarung geöffnet. In Ellbogen, ihrem Debütroman, erzählte Fatma Aydemir von einer jungen Frau auf der Suche nach Heimat. Ihr aktueller Roman Gins, den sie heute in Erlangen vorstellt, ist eine Familien- und Gesellschaftsgeschichte. Fatma Aydemir.
Djinn sind mythische Wesen und gehören auch zum religiösen Glauben dazu. Was auf jeden Fall von Djinn bekannt ist, ist, dass sie unter uns auf der Welt leben, aber unsichtbar bleiben.
30 Jahre lang hat Hussein in Deutschland gearbeitet. Nun erfüllt er sich endlich seinen Traum, eine Eigentumswohnung in Istanbul. Aber am Tag des Einzugs stirbt er an einem Herzinfarkt. Zur Beerdigung reist seine Familie aus Deutschland an, mit all ihren Geheimnissen, Widersprüchen und Erwartungen. Djinns. Fatma Aydemir stellt ihren Roman heute im E-Werk in Erlangen vor. Beginn ist 20 Uhr. Am 23. Mai liest sie in Frankfurt am Main.
Das war Susanne von Schenk mit unseren Literaturtipps. Die Schriftstellerin Astrid Lindgren, der Regisseur Ingmar Bergman, der IKEA-Gründer Ingvar Kamprad, das sind drei Figuren, die ganz wichtig sind für das schwedische Selbstverständnis. Und die drei, die werden jetzt von Russland aus angegriffen. Russische Plakate sagen den drei Nähe zu faschistischem Denken nach. Das hat in Schweden für viel Aufregung gesorgt, was klar ist, denn Russlands Angriff auf die Ukraine wurde ja mit einer angeblich nötigen Entnazifizierung des Landes begründet. Über die russischen Aktionen gegen Schweden und besonders gegen Astrid Lindgren spreche ich jetzt mit Christiane Lahusen. Sie leitet den Bereich Literatur am Goethe-Institut in Stockholm. Guten Tag, Frau Lahusen.
Guten Tag.
Auf diesen russischen Plakaten, da wird eine Stelle aus Astrid Lindgrens Tagebüchern zitiert. Und das ist ein Satz, ich lese den mal vor. Der lautet: Lieber sage ich den Rest meines Lebens Heil Hitler, als den Rest meines Lebens die Russen bei uns in Schweden zu haben. Und diesen Satz, den hat Astrid Lindgren tatsächlich geschrieben. Wie ist es denn dazu gekommen?
Ja, wie Sie schon sagten, das ist eben ein Satz aus Ihren Kriegstagebüchern und Der wurde natürlich auch, als die Bücher 2015 erschienen sind, auch in Rezensionen aufgegriffen oder grundsätzlich wurde ihre Haltung zu den Russen da, hat Erwähnung gefunden. Man muss allerdings dazu sagen, dass sie wirklich nicht ungewöhnlich war im schwedischen Bürgertum. Also die Sowjetunion wurde dort als die größte Bedrohung gegen die liberale Gesellschaft gesehen und das liegt hinter diesen Aussagen, die natürlich russenfeindlich sind, aber daraus wird kein Nazi.
Hat sich Astrid Lindgren später mal zu diesem Satz verhalten oder wurde ihr das schon einmal vorgeworfen?
Nee, das wurde ihr tatsächlich nicht vorgeworfen. Also es wurde eben hat in diesen Rezensionen Erwähnung erfunden, aber es ist nicht auf so eine große Überraschung gestoßen, könnte man sagen, eben weil das schwedische Bürgertum war historisch gesehen wirklich eher deutschenfreundlich und sicher nicht Russland zugetan. Insofern hat es keine großen Wellen geschlagen, könnte man sagen.
Es gab ja auch schon eine doch durchaus intensive Diskussion um Rassismus in den Kinderbüchern von Astrid Lindgren. Da ging es unter anderem um den Vater von Pippi Langstrumpf. Jetzt diese Sache mit den Tagebuchstellen. Hat das eigentlich Einfluss auf die Popularität von Astrid Lindgren in Schweden oder verteidigt man sie jetzt gerade, wo diese Angriffe aus Russland kommen?
Ja, ich würde nicht sagen, dass es einen Einfluss hat. Also Astrid Lindgren war ja auch wirklich Zeit ihres Lebens sehr engagiert gegen Rassismus. Und ich glaube, diese Sprache, die damals genutzt wurde, die wird natürlich jetzt immer wieder diskutiert, aber die muss man einfach auch wirklich im Kontext dieser Zeit sehen. Und das tut man auch, würde ich sagen.
Und diese russischen Angriffe, wie sind die Reaktionen darauf in der Öffentlichkeit in Schweden?
Also die sind, natürlich wurden die sehr stark wahrgenommen, diese Kampagne jetzt, und war auch eben stark sichtbar, einige Tage lang, würde ich sagen, allerdings jetzt auch nicht omnipräsent. Also sie wurde in den sozialen Medien wahrgenommen und diskutiert, aber da wurde eigentlich eher auf den etwas absurden Aspekt der Kampagne eingegangen. Also da fielen die Reaktionen teilweise auch eher belustigt aus. Also das wurde wie so eine Art Nazi-Tourette bewertet oder es ging in die Richtung, so leg dich nicht mit Pippi Langstrumpf an. Ich würde sagen, in den Zeitungen, in den Kultursendungen hat man sich natürlich vor allem mit dem größeren Zusammenhang dieser Propaganda beschäftigt. Und daran, dass die Reaktionen aber auch nicht so enorm stark ausgefallen sind, würde ich sagen, sieht man auch, dass ja nicht Schweden in erster Linie Empfänger der Botschaft sein sollte, sondern eben die russische Bevölkerung. Und so bewertet man das hier auch.
Mhm. Und wie war das auf der offiziellen Ebene? Hat die schwedische Regierung, wenn da so zentrale Figuren der schwedischen Kultur angegriffen werden, hat sich die schwedische Regierung dazu verhalten?
Ja, klar, die offizielle Reaktion, also der Premierministerin Magdalena Andersson, die nannte die Kampagne völlig inakzeptabel. Also das musste sie ja auch sagen, also das auf jeden Fall. Aber ich glaube, das ist schon auch alle sehr stark jetzt an die russische Bevölkerung gerichtet sehen. Mhm. Und eben im Zusammenhang mit der schwedischen Annäherung an die NATO wird der Blick der Propaganda natürlich auch auf Schweden gerichtet. Also es ist eine politische Situation, die jetzt interessant für Russland ist. Und da will man die Bevölkerung auf seiner Seite wissen. Und dazu gehört dieser Teil jetzt eben auch.
Ja, weil Sie den NATO-Beitritt ansprechen, am kommenden Sonntag wollen die in Schweden regierenden Sozialdemokraten verkünden, wie sie sich in dieser Frage entschieden haben in Sachen NATO-Beitritt, jetzt unter den neuen Umständen des russischen Kriegs gegen die Ukraine. Ist das denn für die Kulturszene in Schweden, also für die zum Beispiel die Schriftstellerinnen und Schriftsteller von heute, ist das ein großes Thema? Wird da heftig diskutiert über den NATO-Beitritt?
Ja, darüber wird natürlich schon diskutiert, also zumal das jetzt ja alles sehr schnell geht. Das ist schon ein großes Thema und man sieht ja jetzt eben auch, also ganz konkret an dieser Propaganda, dass Schweden da eben jetzt auch anders in den Blick genommen wird und das wird ja nicht die letzte Geschichte sein in dieser Richtung. Also die ist jetzt eben irgendwie besonders absurd, weil man Astrid Lindgren da eben keine Nähe zu Nationalsozialisten andichten kann, aber es wird ja nicht das letzte Mal gewesen sein, dass sowas in die Richtung passiert.
Und wie stellen sich die schwedischen Intellektuellen zum Thema NATO-Beitritt? Gibt es da eine Tendenz?
Nee, das kann ich. Also da gibt es sehr viele unterschiedliche Stimmungen. Also das ist wirklich sehr schwer zusammenzufassen. Also ich glaube, was ich immer wieder lese, ist, dass es eben als sehr schnell jetzt so empfunden wird, dieser Weg, der da jetzt gegangen wird. Aber da gibt es auch tatsächlich sehr unterschiedliche Einschätzungen dazu.
Vorwürfe aus Russland gegen Astrid Lindgren, auch gegen Ingmar Bergman und den IKEA-Gründer Ingvar Kamprad. Darüber habe ich gesprochen mit Christine Lahusen vom Goethe-Institut in Stockholm. Haben Sie vielen Dank, Frau Lahusen.
Dankeschön.